Vielen Dank euch für die Lieder, die ihr vorbereitet habt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es dir ging oder euch geht. Das letzte Lied, das wir gerade gehört haben, das war genau das Lied, das ich brauchte. Unser Gott ist ein starker Turm. Wie wichtig ist das in solchen Zeiten, wo irgendwie jede Woche sich alles ändert, wo man irgendwie manchmal nicht mehr weiß, worauf soll man jetzt noch hören, worauf soll man warten, worauf kann man hoffen, dass unser Gott ein starker Turm. Und ich möchte euch mal jetzt ein Versprechen abnehmen, liebe Gemeinde. Wenn wir wieder alle zusammen sind und alle zusammen singen können, dann möchte ich, dass wir so laut singen, dass die Leute uns draußen hören. Dass wir unseren Gott voller Leidenschaft loben. Dass wir ihn einfach loben, weil er es wert ist. Und das zum Ausdruck bringen dann. Weil wir es jetzt noch nicht können, aber dass wir es dann machen. Lass uns das bitte machen. Für ihn. Nicht für mich, für ihn. Ja, wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie, einer kurzen Predigtserie durch das 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefs treffen wir auf Geschichten des Glaubens, und so lautet auch unsere Predigtserie. Wir treffen auf Männer und Frauen, deren Leben sichtbar und manchmal ganz schön krass durch den Glauben an den lebendigen Gott verändert und entscheidend geprägt wurde. Und unser Ziel mit dieser Predigtserie ist nicht einfach nur, euch auf Glaubensvorbilder aufmerksam zu machen, das natürlich auch, weil wir ihnen nacheifern können. Aber was wir vor allem hoffen, ist, dass du für dich ganz persönlich in deinem Glauben an Christus bestärkt wirst, dass du motiviert wirst, ihm und seinen Verheißungen neu zu vertrauen. Denn im Zentrum von Hebräer 11 stehen nicht die großen Taten von Menschen. Es steht nicht mal ihr Glaube im Zentrum, sondern der Gott, der treu seine Verheißungen erfüllt. Der steht im Zentrum. Und ich möchte heute mit den ersten 7 Versen dieses besonderen Kapitels beginnen. Schlagt gerne eure Bibeln auf, Hebräer 11, 1 bis 7. Und weil wir ja im Moment nicht singen können, können wir unsere Anbetung Gott gegenüber anders zum Ausdruck bringen. Und ich möchte euch bitten, zur Lesung von Gottes Wort jetzt einmal aufzustehen für diese 7 Verse. Das kriegen wir noch hin. Und lasst uns gemeinsam lesen, Hebräer 11, 1 bis 7. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. Indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Amen. Nehmt gerne Platz. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Vielleicht ganz kurz zum Kontext, damit wir verstehen, warum dieses Kapitel 11 hier an dieser Stelle des Hebräerbriefs steht. Die Adressaten des Hebräerbriefs, ehemalige Juden, standen unter großem Druck. Sie waren Christen geworden und auf der einen Seite waren da die Römer, die sie bedrängten und verfolgten. Sie wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen, durften nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Wenn sie einen Betrieb hatten, ein Unternehmen, wurde ihnen das eingestampft. Sie wurden enteignet. Und dann kam noch der Druck der eigenen Familie, die dazu aufruft, doch einfach wieder zurück zur jüdischen Religion zu wechseln, mit ihren ganzen sichtbaren Dingen, Tempel, Priester, Opfer, das würde doch alle Probleme lösen. Ja, unsere Brüder und Schwestern von damals, die waren extrem herausgefordert. Sie wurden Christen und dadurch war vieles komplizierter geworden. Es war nicht einfacher geworden, sondern es war komplizierter. Sie wurden verfolgt, enteignet. Und so waren sie versucht, dem christlichen Glauben den Rücken zu kehren. Sie waren versucht, die unsichtbaren Verheißungen Gottes einzutauschen gegen die sichtbaren Sicherheiten ihres alten Lebens. Du und ich, wir stehen heute vor sehr ähnlichen Herausforderungen, wenn wir an Christus glauben, wenn wir zu ihm gehören. Wir stehen nämlich vor der Herausforderung, Christus aus den Augen zu verlieren, weil unsere Herzen so schnell von den Dingen bestimmt, fasziniert und gefangen sind, die wir greifen können, die uns sichtbar gegenüberstehen. Und nicht nur das, sondern unser Vertrauen auf Gottes Zusagen und Verheißungen ist immer wieder angegriffen, gerade in herausfordernden Umständen, im Leid, das uns sichtbar und erlebbar trifft. Und Christen damals und heute haben deshalb die Botschaft, die übergeordnete Botschaft des Hebräerbriefs unglaublich nötig. Und das ist die Botschaft, die sehr, sehr einfach ist. Jesus ist besser. Jesus ist besser. Den Christen damals sagte der Autor des Hebräerbriefs, Jesus ist das bessere Opfer. Jesus ist der bessere Priester. Jesus hat einen besseren Bund gebracht. Und Jesus hat eine bessere Hoffnung für euch. Geht nicht zurück. Geht nicht zurück. Geht nicht zurück zu den Schatten, sondern bleibt hier. Bleibt hier. Und egal, und das gilt eben auch für uns, egal was dir auch angeboten wird, egal was du dir auch erwirtschaften und erarbeiten könntest, Jesus ist besser. Egal welches Glück oder welche Freude, egal welche Sicherheit oder Bedeutung dir angeboten wird, egal wie herausfordernd dein Leben jetzt gerade auch ist, Jesus ist besser. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefs. Und in Hebräer 11 lernen wir, dass die Gläubigen des Alten Testaments auf niemand anderen hofften als auf Christus. Sie glaubten auf Christus hin, wir glauben von Christus her. Und damit sind wir mit ihnen verbunden durch den Glauben an den verheißenen Messias. Und sie brachten ihren Glauben an Gott zum Ausdruck, indem sie Entscheidungen trafen, indem sie Wege gingen, mit denen sie deutlich machten, dass die Verheißungen Gottes besser sind als alles, was diese Welt uns jemals anbieten könnte. In Hebräer 11 treffen wir auf Abraham, der darauf verzichtete, sich sesshaft zu machen, weil er ein anderes, ein besseres Land erwartete. Wir treffen auf Mose, der auf den Reichtum Ägyptens verzichtete, weil Gottes noch unsichtbare Belohnung auf ihn wartete und er sie für besser hielt. Und Hebräer 11, der Autor zeigt uns durch Hebräer 11, dass sich ein roter Faden durch die Geschichte des Alten Testaments zieht. Ein roter Faden, gebildet durch Männer und Frauen, die sich im Glauben ausstreckt nach dem, was Gott ihnen gibt. Und sie brachten mit ihrem Leben zum Ausdruck, das, was Gott mir verheißt, ist besser als das, was ich jetzt in diesem Moment durch irgendetwas in dieser Welt bekommen könnte. Und heute in Hebräer 11, Vers 1 bis 7 treffen wir auf drei Dinge über diesen Glauben, der diese Menschen so geprägt hat. Nämlich wir treffen auf die Frage, was Glaube überhaupt ist, warum Glaube so notwendig ist und wie dieser Glaube unser Leben verändert und uns Zeugnis sein lässt vor den Augen der Welt. Und das Erste, was wir eben sehen, ist, was Glaube ist. Und ich habe es genannt, begründet hoffen. Der atheistische Autor Richard Dawkins hat in seinem berühmten Buch Der Gotteswahn Folgendes geschrieben über Glaube. Glaube ist Überzeugung ohne Belege und Verstand. Zufälligerweise ist das auch die Definition für Wahnvorstellungen. Ich glaube, dass viele unserer Mitmenschen so über Glauben denken. Also Glaube ist unbegründete, rein subjektive Überzeugung, für die es keine Belege gibt. Ich bin unter der Woche dann auf einen Artikel gestoßen von einem ehemaligen Atheisten, Lee Strobel, der geschrieben hat, und das fand ich sehr spannend, hört mal zu, was er sagt. Er war überzeugter Atheist, hat auch Bücher damals geschrieben für Atheismus, und dann schreibt er, um weiterhin Atheist zu bleiben, hätte ich glauben müssen, dass nichts irgendwie alles hervorgebracht hat. Dass das Nichtlebende das Lebende hervorgebracht hat. das Willkür zu perfekter Feinabstimmung und Chaos zu Information geführt hat. Dass Bewusstsein und Verstand ohne Bewusstsein und Verstand entstanden sind. Ich habe einfach nicht so viel Glauben. Als ich das so gelesen habe, habe ich gemerkt, es gibt auf diesem Planeten keinen Menschen ohne Glauben. Atheismus ist unmöglich. Er ist unmöglich, weil wir als Menschen bewusst oder unbewusst Hoffnungen, Überzeugungen und Sehnsüchte in uns tragen, die für uns ultimativ sind und unser gesamtes Leben denken, prägen und die wir nicht beweisen können. Christen sind nicht anders, weil sie glauben, sondern sie sind anders wegen des Objekts, an das sie glauben. Jeder Mensch glaubt. Und das ist unglaublich wichtig. Und deswegen müssen wir auch uns nicht verstecken als Christen, sondern wir müssen einfach klar machen, was Glaube nicht ist, aus christlicher Sicht. Glaube ist nicht das Gegenteil von Wissen oder der Feind der Vernunft. Dafür braucht man nur einmal in die Menschheitsgeschichte sehen und merken, dass die größten Wissenschaftler und Philosophen häufig Christen waren, überzeugte Christen waren, gläubige Menschen waren. Glaube bedeutet nicht im Dunkeln zu tappen oder blind zu vertrauen. Glaube bedeutet auch nicht, auf etwas zu vertrauen, für das es keine guten Gründe gibt. Und Glaube ist weder Wunschdenken noch eine positive Lebenseinstellung, egal was passiert. Nun, was ist Glaube dann? Lest mal mit mir Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ganz wichtig, das hier ist keine allumfassende Definition von Glauben, aber was der Autor hier schreibt, verrät uns sehr viel darüber, wie Glaube praktisch funktioniert. Und wie er das Leben von Menschen damals und heute beeinflusst. Ja, zwei Dinge sagt der Autor hier über Glauben. Erstens, der Glaube ist eine Wirklichkeit oder ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft. Und er ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Klingt natürlich sehr kompliziert erstmal, ja. Versuchen wir uns mal anzunähern, was er hier sagen will. Und vielleicht hilft uns das, was er in Vers 3 sagt, weil Vers 3 ist eine Illustration dessen, was er gerade gesagt hat. Er nimmt uns dort mit an den Anfang der Schöpfung und sagt in Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Ja, kein Mensch war am Anfang der Welt dabei. Kein Mensch hat Gott dabei zugesehen, wie er alles gemacht hat. Wir haben nicht gehört, wie er alles, was wir sehen, durch sein Wort ins Dasein gerufen hat. Und doch, wenn wir als Kinder Gottes die Welt ansehen, verstehen wir, dass sie nicht zufällig, ungewollt oder willkürlich entstanden ist, sondern Ergebnis der Kreativität, Güte und Macht eines Schöpfers. Wir verstehen es durch Glauben. Es ist also nicht einfach nur eine wackelige Annahme, sondern der Autor benutzt hier ein sehr starkes Wort. Wir verstehen. Wir verstehen. Es ist Verstehen, es ist Überzeugung. Wir nehmen überall die Fingerabdrücke Gottes wahr. Wir sehen sie, sozusagen diese unsichtbaren Fingerabdrücke, dass Gott die sichtbare Welt aus dem Nichts hat entstehen lassen. Durch Glauben sehen wir Gottes kreative Gegenwart in allen Dingen, die er gemacht hat. Übrigens, Klammer auf, die Frage nach dem Anfang der Welt ist immer eine Frage des Glaubens. Immer. Weil keiner, auch nicht der überzeugteste Atheist, zurück zum Anfang der Welt gehen kann und es naturwissenschaftlich nachweisen kann, dass seine These stimmt. Die Frage nach dem Anfang der Welt ist immer eine Frage des Glaubens, eine Überzeugung. Dort sind wir im selben Fahrwasser. Ja, wir glauben das. Und der Autor sagt uns, wir verstehen durch Glauben, dass es so ist. Das heißt, wir sehen etwas, was scheinbar andere Menschen nicht sehen. Aber was macht diese Illustration deutlich? Nämlich, dass Glauben mehr ist als einfach nur die bloße Hoffnung auf das, was noch kommt. Dass er mehr ist als einfach nur die Erkenntnis, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Natürlich ist er das. Aber die Illustration aus Vers 3 macht deutlich, Glauben bedeutet, eine unsichtbare Wirklichkeit zu erblicken, zu ergreifen, sodass in meinem Herzen die feste Gewissheit über diese Wirklichkeit entsteht. Ich sehe etwas, was ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, nicht sieht. Und das führt uns wieder zu Vers 1. Schaut mal rein, nochmal Vers 1. Das Wort, das hier in der ersten Hälfte benutzt wird, kann man tatsächlich mit Wirklichkeit oder Realität übersetzen. Das zweite Wort kommt aus dem juristischen Bereich und heißt so etwas wie Beleg oder Nachweis. Also der Glaube ist der Nachweis von Dingen, die man nicht sieht. Der Beleg. Nun, was soll das heißen? Kurz gefasst, jetzt müsst ihr mit mir mitgehen. Das wird jetzt zum Kauen was. Also kommt mit mir mit. Was bedeutet das? Der Glaube, laut Vers 1, gibt der Glaube den Dingen, die ich erhoffe und noch nicht sehe, im Hier und Jetzt eine Wirklichkeit. Ja, der Glaube trägt in sich selbst die Wirklichkeit dessen, worauf man hofft. Ich versuche es mal mit einer Illustration. Ihr seid abends unterwegs und ihr geht auf eine Ecke zu und seht nicht, was von dort kommt. Aber dann hört ihr Schritte und ihr seht einen Schatten. Und dieser Schatten macht euch sehr schnell deutlich, da ist ein Mensch. Ihr seht den Menschen noch nicht, aber der Schatten ist der Beleg dafür, dass da ein Mensch kommt. Und zwar der hundertprozentige Beleg, dass da ein Mensch kommt. Ihr habt den Menschen noch nicht gesehen. Aber der Schatten ist die Wirklichkeit, dass da ein Mensch ist. Und so ähnlich funktioniert der Glaube. Der Glaube ist wie dieser Schatten, der mir die Garantie gibt, dass da etwas ist. Dass ich mich nicht täusche. Er ist die Zusicherung, der Beleg dafür, dass das, was man noch nicht sieht, tatsächlich auf mich wartet. Wie kann das sein? Wie macht der Glaube das? Der Glaube befähigt uns, das, was Gott uns verheißt, jetzt schon zu ergreifen, weil er wie eine feste Brücke ist, die eine Verbindung schafft zwischen meiner Gegenwart, meiner Erfahrung im Hier und Jetzt und dem Segen, den Gott für mich in seinem zukünftigen Reich bereithält. Ja, der Glaube kreiert nicht die Dinge in meinem Bewusstsein, denn dann wäre er nur Wunschdenken. Nein, er ergreift die zukünftigen realen Dinge, die bei Gott sind und lässt sie mich in meinem Herzen jetzt schon real erfahren. Der Glaube ergreift das, was Gott verheißt, so als wäre es jetzt schon da. Ja, die Dinge, auf die wir hoffen, sie sind ja nicht sichtbar bei uns. Sie liegen in der Zukunft. Aber was Vers 1 sagt, ist, dass diese Dinge durch den Glauben in unseren Herzen eine so reale Form annehmen, dass sie unser Denken, Fühlen und Handeln in der Gegenwart verändern. Das wurde auch im Leben der ersten Leser deutlich. Schaut mal in das Kapitel vorher. Das möchte ich euch mal daran demonstrieren. Kapitel 10, Vers 34. Was dort der Autor über die ersten Leser sagt. Kapitel 10, Vers 34, da heißt es, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Ist das nicht krass? Ihnen wurde alles weggenommen. Alles, Enteignung. Und sie freuten sich trotzdem. Warum? Weil sie wussten, so heißt es hier, dass Gott für sie einen besseren Besitz hat. Woher wussten sie das? Sie haben das doch noch nie gesehen. Und doch wussten sie es im Hier und Jetzt, denn im Glauben haben sie diese Wirklichkeit ergriffen und das ließ sie größtes Leid ertragen. Der Besitz, den sie im Glauben erblickten und ergriffen, war unvergleichlich besser als jedes irdische Eigentum. Und das Ergebnis davon war Freude mitten im Leid. Freude mitten im Leid. Wisst ihr, ich bin überzeugt, dass unser Bekenntnis zu Jesus sehr oft so wenig Einfluss auf dein und mein Leben hat, auf unsere Entscheidungen, unsere Prioritäten, weil wir diese Dimension des Glaubens nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil wir sie mehr oder weniger ausklammern. Glaube ist für uns ganz oft einfach nur noch eine denkerische Übung über Inhalte, die ich glaube. Aber das hier ist anders. Was er uns hier sagt ist, Glauben heißt, die Schönheit, die Größe und den Wert der Dinge zu schmecken und zu ergreifen, die Gott mir in Jesus verspricht und zusagt. Glauben heißt nicht einfach, Gott in meinem Kopf zuzustimmen, dass er recht hat. Ich darf durch Glauben das jetzt schon erfahren und genießen, was ich in seiner ganzen Fülle erst erfahren und genießen werde, wenn Jesus sichtbar erscheint. Und das hat Konsequenzen für mich. Denn je mehr ich von seiner Schönheit, Herrlichkeit und Größe in meinem Herzen ergreife und schmecke, je mehr ich jetzt schon das ergreife, was er mir eines Tages schenken will, desto mehr wächst in mir die Überzeugung, Jesus ist wirklich besser. Wir müssen als Kinder Gottes immer mehr zu Menschen werden, die Jesus in ihren Herzen jetzt schon als das Beste, Wertvollste, Herrlichste und Erfüllendste erfahren. Glauben ist mehr als richtig über Gott denken. Glauben bedeutet, die Herrlichkeit und die Größe und die Schönheit Jesu zu schmecken, zu ergreifen. Ja, wir reden manchmal davon, dass wir an Christus glauben, aber unser Leben offenbart doch an unzähligen Stellen, dass es andere Dinge gibt, die für uns wertvoller, besser und wichtiger sind, oder? So oft verzichten wir doch auf Jesus, auf Zeit mit ihm, auf sein Wort, für andere Dinge. Wir müssen zu diesen Menschen werden, die Jesus jetzt schon in ihren Herzen als das Beste erfahren und genießen. Und da möchte ich an dieser Stelle dich bitten, für ein paar Momente ehrlich zu dir selbst zu sein. Ist Jesus das eine Bessere, für das du bereit wärst, auf anderes zu verzichten? Ist er das eine Bessere, für das du bereit wärst, auf anderes zu verzichten? Stell dir mal vor, Jesus würde heute Nachmittag dir begegnen, sprichwörtlich, würde ich an seine Hand nehmen und würde mit dir durch dein Leben laufen, durch alle Eckpunkte deines Lebens und würde dir jedes Mal die Frage stellen, bin ich aus deiner Sicht wirklich besser als das da? Bin ich aus deiner Sicht wirklich wertvoller als das hier? Und er würde auf die Dinge zeigen, die so wichtig für dich sind, die so entscheidend für dich sind, ohne die du eigentlich auch nicht leben willst. Und Jesus würde von einer Sache zur nächsten gehen. Und er würde dir das nicht vorwerfen, er würde nicht richterisch auf dich einreden, weil er dein Freund ist, aber er würde immer wieder fragen, bin ich wirklich besser für dich? Bin ich in deinen Augen wirklich besser als die Sache, die du hast, als das Hobby, das du hast, als die Person in deinem Leben, was auch immer, bin ich besser in deinen Augen? Und ausgehend von Vers 1 könnte ich auch fragen, welche Realität ist für dich und mich entscheidend? Welche bestimmt dich? Die sichtbare Realität einer Welt, die für immer vergehen wird eines Tages, oder die unsichtbare Realität und Wirklichkeit Gottes, die für immer bleibt? Das ist die Frage hier in Vers 1. Und ich glaube, was wir als Christen wirklich nötig haben, wir müssen unseren Geschmackssinn verstärken. Wir müssen unseren Geschmackssinn verstärken. Eben damit wir mehr davon schmecken und es mehr ergreifen, wie herrlich, wie wertvoll Jesus ist und das, was er uns gibt. Ja, als Christen, wir reden immer wieder davon, dass wir im Glauben wachsen sollen. Aber was meinen wir eigentlich damit? Meinen wir damit, dass wir alle theologische Nerds werden sollen? Die solche Köpfe haben, die alles wissen, meinen wir das damit? Ich sage nicht, dass richtiges Wissen über Gott falsch ist. Natürlich ist es wichtig, aber ist das alles? Wenn wir diesen Vers hier für uns ernst nehmen, dann bedeutet im Glauben wachsen, meinen geistlichen Geschmackssinn zu verstärken. meine geistliche Sehkraft zu verstärken, damit ich Jesus immer mehr sehe, seinen Wert immer mehr wahrnehme. Und wie verstärken wir unseren geistlichen Geschmackssinn, unsere geistliche Sehkraft? Beschäftige dich mit Jesus. Studiere sein Wort, tauch ein in seine Verheißungen, stell dich täglich vor das Kreuz deines Erlösers. Fang an, täglich zu schmecken und zu sehen, wie freundlich er ist, wie gut er ist. Nimm dir doch einfach mal für ein paar Momente in der Woche Zeit, um das, was Gott dir durch seinen Sohn schenkt und gibt und verheißt, einfach mal zu genießen. Darüber nachzudenken, was er dir alles schenkt und gibt. So, als würdest du dein liebstes Essen genießen. Das nicht einfach schnell runterschluckt, sondern Stück für Stück genießt. Nimm dir doch mal so Zeit, das, was Gott dir in Christus schenkt, zu genießen, darüber nachzudenken. Und lass es tief hineinsinken in dein Herz. Das ist, was Glaube bedeutet. Es ist mehr als einfach nur denken, dass Gott recht hat. Es ist ein Ergreifen, ein Schmecken von der Schönheit und dem Wert Jesu. Aber eine zweite Sache finden wir hier in diesem Text ab Vers 4, nämlich, dass wir ohne Glauben Gott nicht gefallen können. Tiger Woods war und ist wohl einer der bekanntesten und berühmtesten Golfspieler aller Zeiten. Und dazu gehört er auch noch zeitlang zu den bestbezahltesten Sportlern aller Zeiten. Und vor einigen Jahren wollte eben dieser Tiger Woods früh am Morgen eine Runde golfen, um sich für die British Open vorzubereiten. Und er erschien an der Eingangsschranke zum Golfplatz und wurde nicht reingelassen. Und er war sehr ungehalten und der Grund dafür war, er hatte seinen Teilnehmerausweis nicht dabei. Und nichts half ihm in diesem Moment. Nicht seine Berühmtheit, nicht seine sportlichen Errungenschaften, nicht sein Geld, nichts. Und ein Sprecher der Sicherheitskräfte, der verteidigte dann auch seinen Kollegen, der ihn nicht reingelassen hat. Er sagte, nicht, dass wir ihn nicht erkannt hätten, aber er konnte seinen Ausweis nicht zeigen. Ohne Ausweis lassen wir niemanden rein. Der war bestimmt Deutscher, der Typ. Wir lassen niemanden rein, auch nicht David Beckham oder Tiger Woods. Wenn er morgen wieder ohne Spielerpass kommt, wird er wieder nicht reingelassen. Knallhart. Nichts bringt ihm in diesem Moment. In unserem Text treffen wir auch auf eine Unmöglichkeit, nämlich die Unmöglichkeit, Gott ohne Glauben zu gefallen. Der Glaube ist der Ausweis, an dem letztendlich alles hängt. Ohne diesen Ausweis können wir noch so gut Golf spielen, wir kommen nicht rein. Wir kommen nicht rein. Und in den Versen 4 bis 7 treffen wir auf die ersten drei Beispiele aus der Geschichte des Alten Testaments. Wir befinden uns in der Zeit vor der großen Sintflut, also in der Urgeschichte. Und zunächst schauen wir uns mal die Verse 4 und 6 an, wo uns Abel und Henoch begegnen. Haben wir uns mal bei der Geschichte Abels gefragt, warum Gott sein Opfer angenommen hat und das von Kain nicht? Da gab es ja die wildesten Erklärungen für. Ja, weil Kain hat halt Gemüse gebracht oder Obst so. Ja. Der Autor des Hebräerbriefs sagt, nee, das hat gar nichts damit zu tun. Das ist nicht der Grund, warum er sein Opfer angenommen hat, sondern sein Glaube ist der Grund dafür. Hier lesen wir in Vers 4, durch diesen Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain und durch diesen Glauben bekam er von Gott das Zeugnis, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obwohl er längst gestorben ist. Der Autor, der interpretiert die Geschichte Abels um und widerspricht damit einer vorherrschenden Interpretation damals, die davon ausging, dass Gott Abels Opfer angenommen hat, weil er sich an die Opfergaben gehalten hat. Ist doch klar. Doch darum ging es nicht. Der Vers macht ziemlich deutlich, dass das seinem Glauben zuzuschreiben ist. Und dass der Glaube der Grund ist, warum er auch nach dem Tod noch redet. Das bedeutet, dass er über den Tod hinaus noch ein Zeugnis für uns ist, weil er durch Glauben gerecht wurde vor Gott und nicht durch sein Opfer. Abel erhielt wegen des Glaubens von Gott das Zeugnis, gerecht zu sein, nicht durch einen besonders gerechten Lebenswandel, nicht wegen der richtigen Art und Weise des Opferns, sondern durch Glauben. Er war durch Glauben in der Lage, ein besseres Opfer zu bringen als sein Bruder. Und jetzt schaut mal, was in Vers 5 über Henoch steht. Der kommt jetzt als nächstes. Da steht, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Über Henoch haben wir in dem Alten Testament 4 Verse. In Genesis 5. 4 Verse. 4 Verse, die sehr aussagekräftig sind, denn gleich zweimal wird gesagt, dass Henoch mit Gott lebte. Aber, und das ist jetzt wieder das Herausfordernde für die ersten Leser damals gewesen, Henoch hat Gott nicht durch seinen tollen Lebenswandel überzeugt, ihn zu entrücken. Sein Lebenswandel war das Ergebnis seines Glaubens. Das heißt für uns, wenn wir diese beiden Geschichten jetzt uns nebeneinander stellen, beide Geschichten drehen sich darum, dass der Glaube Gottes Blick auf mich verändert. Also der Glaube verändert nicht nur mein Leben, sondern der Glaube verändert Gottes Blick auf mich. Abel wurde durch Glauben gerecht vor Gott, Vers 4. Henoch wurde durch Glauben wohlgefällig vor Gott, Vers 5. Und ihr Glaube führte zu einem Leben und zu Entscheidungen, die Gott wohlgefielen und ehrten. Und damit wir das auf gar keinen Fall übersehen, schreibt der Autor in Vers 6 nochmal, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und die Botschaft für den damaligen Kontext war ganz klar. Euch werden diese ganzen sichtbaren Dinge, der Tempel, die Priester, die Opfer, eure religiösen Rituale und Werke, sie werden euch nichts bringen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist nichts von dem, was wir tun, wohlgefällig für Gott. Nichts. Und dann gibt er uns die Begründung. Denn, Vers 6, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ja, der Autor benutzt ja ein ganz interessantes Wort, Gott nahen. Das ist ein kultischer Ausdruck und er beschreibt das Hineintreten in die heilige Gegenwart Gottes. Und die Logik hier ist folgende. Ich kann mich Gott nur nahen, wenn ich ihm wohlgefällig bin. Ich kann ihm aber nur wohlgefällig sein, wenn ich ihm glaube. Und was muss ich glauben? Das verrät er uns am Ende von Vers 6. Dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Was er meint ist, ich muss glauben, dass Gott tatsächlich, so wie er sich in seinem Wort offenbart, real ist und dass er zu seinem Wort steht. Es geht um Gottes Person, also um Gottes Wesen und es geht um Gottes Werke, um seine Verheißungen. Dieser Glaube ehrt Gott. Dieser Glaube ist ein Akt echter Anbetung, weil ich vertraue dem Gott, den ich nicht sehe, dass er die Verheißungen auf all das, was noch unsichtbar ist, erfüllen wird. Und wisst ihr, was ich sehr, sehr spannend finde an dieser Stelle in Vers 4 und 5? Dass Abel und Henoch miteinander präsentiert werden. Warum? Weil ihr Leben komplett unterschiedlich verlaufen ist. Auf den ersten Blick, wenn wir die beiden Verse vergleichen, haben wir ziemlich viele Parallelen. Beide lebten auf der Grundlage ihres Glaubens. Beide erhalten ein Zeugnis von Gott, gerecht oder wohlgefällig zu sein. Heißt, beide waren gerecht in Gottes Augen, aber Abel wird von seinem Bruder brutal umgebracht und Henoch wird entrückt. War Abel doch nicht so wohlgefällig in Gottes Augen? Und Henoch etwas mehr, deswegen wurde er entrückt. Merkt ihr, wie krass der Unterschied ist? Es sind beide wohlgefällig vor Gott, beide gerecht vor Gott. Der eine wird von seinem Bruder brutal umgebracht, der andere wird von Gott entrückt, nicht mehr gesehen. Und der Gedanke dahinter ist total wichtig. Es ist egal, in welche Richtung dein Leben läuft. Ob du furchtbar leiden musst oder nicht, ob du durch furchtbare Täler gehen musst oder eben nicht. Du wirst gerecht vor Gott allein durch Glauben und du bleibst für immer wohlgefällig in seinen Augen durch Glauben. Sehr oft bringen uns doch gerade äußere Lebensumstände, Erfahrungen, unser Versagen, unsere inneren Kämpfe dazu, Gottes Liebe zu uns anzuzweifeln. Wir zweifeln daran, wie er uns sieht. Ich kann doch Gott nicht mehr gefallen. Aber ist das nicht ein unglaublich befreiender Gedanke für dich und mich? Es ist nicht meine Leistung, nicht meine äußere Frömmigkeit, nicht mein Bibelwissen, nicht meine Erfahrungen. Nichts davon macht mich wohlgefälliger vor Gott. Was mich wohlgefällig vor Gott macht, ist das feste Vertrauen auf ihn, das sich klammern an seine Verheißungen. Was mich wohlgefällig macht vor Gott, ist kein autonomes, starkes Christenleben. Es ist das sich anlehnen wie ein Kind an die Schulter des Vaters. Was Gott ehrt und gefällt, ist ein Leben aus dem Glauben heraus. Aus dem Glauben heraus. Egal wie dein Leben verläuft, ob du gerade auf der Sonnenseite bist und es läuft super für dich, oder ob du gerade von einem Tal ins nächste rutscht, du bist und bleibst wohlgefällig in Gottes Augen durch Glauben. Durch Glauben. Wodurch versuchst du, Gott zu gefallen? Wodurch versuchst du, dein Herz vor Gott zur Ruhe zu bringen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es wirklich, es ist so ein befreiender Gedanke, so ein unglaublich befreiender Gedanke, dass das, was mich gerecht und wohlgefällig und angenehm macht vor Gott, der Glaube an seinen Sohn ist. Das ist das Evangelium. Gott hat Gefallen an mir. Gott hat Gefallen an mir. Wegen Christus und weil ich durch Glauben so fest mit Christus verbunden bin, dass alles, was ihm gehört, mein geworden ist. Bewegt dich das? Macht das was mit dir? Ich meine, macht das was mit dir, dass der absolut heilige, selbstgenügsame, herrliche Gott, der König auf dem Thron, dass er Gefallen an dir hat? Ich meine, wir wissen, dass Gott uns liebt und wir sprechen das auch sehr schnell aus. Aber ich finde das stark, was hier steht. Hier steht, er hat Gefallen an dir. Egal wie du dich jetzt bewertest oder dich siehst, durch Christus blickt dich Gott an und er hat Gefallen an dir. Ein Leben, das Gott ehrt und ihm wohlgefällig ist, ist kein selbstgenügsames, autonomes Leben. Es ist ein Leben, das aus dem Glauben an Christus fließt, wie bei Abel und Henoch. Nur ein Herz, das an Gott hängt, an seinen Verheißungen, führt zu einem Leben, das Gott groß macht. Ein Leben, das aus einem Herzen voller Dankbarkeit für Gottes überragende Verheißungen und Gnade fließt. Das ist ein Leben, das Gott ehrt. Das ist ein Leben, das Gott ehrt. Und eine letzte Person präsentiert uns der Autor jetzt hier noch, und zwar Noah. Und hier wird klar, der Glaube an Gott verändert nicht nur, wie Gott mich sieht, er verändert mein Leben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Männer und Frauen in der Bibel manchmal ganz schön verrückte Sachen gemacht haben? Ich meine wirklich verrückte Sachen. Noah baut einen Holzkasten, einen riesigen Holzkasten, mitten im Trockenen. Abraham zieht einfach so los, ohne zu wissen, wohin er kommt. Und Abraham war ja nicht alleine. Das war eine riesige Menschenmenge, die ihm da hinterhergelaufen ist. Esther geht ohne Vorladung zum König und riskiert damit ihr Leben, um das Volk Gottes zu retten. Gideon geht mit 300 Männern los, um ein Heer von Hunderttausenden zu schlagen. Der Hirtenjunge David geht los, um gegen den Riesen Goliath zu kämpfen, weil er so aufgebracht ist darüber, wie dieser Philister da Gott lästert. Daniel betet trotz des Verbots öffentlich. Seine Freunde beugen sich nicht vor dem Standbild und werden dafür in den Feuerofen geworfen, ohne zu wissen, ob Gott sie retten würde oder nicht. Der Glaube, wie er uns in Vers 1 beschrieben wird, ist kein theoretisches Überzeugtsein. Glaube beginnt mit tiefer Erkenntnis, die zu einer festen Überzeugung führt und letztendlich in Hingabe und Gehorsam mündet. Glaube beginnt bei Erkenntnis, führt zu Überzeugung und landet bei Hingabe und Gehorsam. Und genau das sehen wir in Vers 7. Lass uns diesen Vers nochmal lesen. Was steht hier über Noah? Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Also Noahs Glauben brachte ihn dazu, Gottes Wort in diesem Moment mehr zu vertrauen als seiner persönlichen Einschätzung der Situation. Stell dir das mal bildlich vor. Da ist ein Mann, ein erwachsener Mann, der anfängt im Trockenen ein großes Schiff zu bauen. Und er macht das, weil er Gottes Wort mehr vertraut als seiner persönlichen Einschätzung. Mehr als den Ratschlägen und wahrscheinlich auch der Kritik seiner Nachbarn und Freunde. Und das führte dazu, dass seine Familie gerettet wurde und er zum Zeugnis für Gott vor den Augen der Welt wurde. Und wegen seines Glaubens wurde er zum Erben der Gerechtigkeit. Noah nahm Gott beim Wort. Er vertraute darauf, dass Gott eben das tun würde, was er angekündigt hatte, auch wenn er nichts davon sah und so etwas wie die Sintflut vorher noch nie gesehen hatte. Seine Nachbarn müssen den Kopf geschüttelt haben. Und trotzdem war er gehorsam. Sein Glaube brachte ihn dazu, Gott mehr zu fürchten als Menschen und ihre Meinung. Geschwister, genau wie Noah haben wir Gottes Weisung. Wir haben Gottes Wort. Wir haben es in unserer Hand. Und genau wie er werden auch wir in Situationen kommen, wo wir vor der Frage stehen werden, ob wir Gott und seinem Wort mehr vertrauen als unserer Einschätzung, unserer Weisheit oder unseren Gefühlen. Wir werden vor der Entscheidung stehen, was für uns wichtiger ist, Gehorsam gegenüber Gott oder die Anerkennung von Menschen, die Erfüllung irgendwelcher Ziele, Sehnsüchte und Wünsche in mir oder die Erfüllung von Gottes Auftrag. Und das sollten wir aus Vers 7 auf jeden Fall mitnehmen. Versuch das mitzunehmen. Glauben bedeutet, dass ich mich mehr davor fürchte, Gottes Willen zu missachten, als von meinen Mitmenschen verachtet zu werden. Glauben bedeutet, dass ich mich mehr davor fürchte, Gottes Willen zu missachten, als von meinen Mitmenschen verachtet zu werden. Echter Glaube führt dazu, dass ich mich mehr davor fürchte, Gottes Wort zu ignorieren, als etwas zu verlieren, was mir in diesem Moment so unglaublich wichtig ist. Und ich will dich heute Morgen wirklich ermutigen. Ich will dich ermutigen, wenn du vor solchen Entscheidungen stehst, vertraue dem Gott, der alles sieht und alles weiß, mehr als deinen subjektiven Einschätzungen und Empfindungen in Bezug auf eine Situation, in der du steckst. Vertraue ihm und seinem Wort mehr als deinen Sorgen und Ängsten bezüglich der Folgen einer Entscheidung, die du wegen deines Glaubens treffen musst. Habt ihr gesehen, was hier über Noah steht? Er baute von Furcht bewegt eine Arche. Nicht von Furcht vor der Sintflut, sondern von Gottes Furcht bewegt, baute er eine Arche. Ergreife im Glauben die Wahrheit, dass das, was Gott sagt, wahr, richtig und auch besser ist für dich. Egal, wie du das im Moment empfindest. Und ich weiß, dass einige von euch jetzt gerade vor solchen Entscheidungen stehen. Ich denke an Männer und Frauen in unserer Gemeinde, die jahrelang mit Sünde, mit Verbitterung, mit Bindungen zu kämpfen haben und nicht bereit sind, diese zu bekennen und hinter sich zu lassen, weil sie Angst haben, was andere denken könnten. Weil in ihnen der Stolz noch größer ist als die Furcht vor Gott und die Liebe zu Gott. Ich denke an Menschen in unserer Gemeinde, die sich von Jesus entfernt haben und die genau wissen, dass sie umkehren sollten. Aber diese Entscheidung weiter und weiter und weiter schieben, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen, weil sie Angst davor haben, was andere sagen oder denken werden, weil sie sich vor den Verlusten fürchten, die ein Leben mit Jesus bringen könnte. Ich denke an junge Männer und Frauen, die mit der Entscheidung ringen, ob sie eine Liebesbeziehung zu jemandem, der Jesus nicht nachfolgt, wirklich eingehen sollten. Manchmal fordert uns Gott durch sein Wort auf, Dinge zu tun, Schritte zu gehen, vor denen wir uns fürchten. Und warum fürchten wir uns? Weil wir Angst haben, etwas zu verlieren, weil wir nicht genügend davon überzeugt sind, dass Jesus und das, was er mir gibt, wirklich besser ist. Deswegen möchte ich dich fragen, welche Furcht bewegt dich? Von welcher Furcht lässt du dich treiben? Menschenfurcht? Der Furcht oder der Angst, etwas zu verpassen, etwas zu verlieren? Oder ist es Gottes Furcht und Liebe zu Gott? Und ich will dich deswegen einfach ermutigen, egal wie schwer dir die Entscheidung fällt, dich für Gottes Weg zu entscheiden in deinem Leben, bitte triff sie. Vertrau dem Wort deines liebevollen und allwissenden Vaters mehr als deiner Weisheit, deinen Gefühlen und deinen Empfindungen in diesem Moment. Triff wie Noah im Glauben die Entscheidung, ihm zu gehorchen, auch wenn das für dich heißt, dass du nicht weißt, was danach kommt. Auch wenn das gegen deine Empfindungen geht und auch wenn sich alles in dir dagegen sträubt. Dahinter wartet ein liebevoller Vater, der dich nicht fallen lässt, sondern der dich auffängt und der darauf wartet, dich zu segnen. Und eines kann ich dir auf lange Sicht versprechen. Die Entscheidung, Gottes Wort zu missachten, sie kann sich für dich sogar für einige Zeit richtig gut anfühlen. Sogar befreiend. Sie wird dich aber auf lange Sicht nicht nur von Gott entfernen, sondern sie wird dein Herz angreifen und sie wird dich innerlich immer mehr zerstören. Ja, diese Entscheidung wird letztendlich für dich zum Fluch werden. Aber ich verspreche dir auch, die Entscheidung, Gottes Wort trotz allem zu vertrauen und zu gehorchen, diese Entscheidung führt zu Segen, wie bei Noah. Du wirst schon in diesem Leben erfahren, dass Jesus tatsächlich genug und unendlich besser ist als alles, was du so sehr zu verlieren gefürchtet hast. Und wenn du dann eines Tages vor ihm stehst, wirst du dann mit eigenen Augen sehen und du wirst erkennen, er war schon immer alles, was ich brauchte. Er war schon immer der eine, der besser ist. Gott segne dich. Amen.